Schwarz hören.
Lieber Bodo Ramelow, wir sitzen in der Staatskanzlei in Erfurt, in der thüringischen Hauptstadt. Übrigens meine Heimatstadt, hier bin ich geboren. Sie ja nicht, Sie sind ja im Westen geboren und aufgewachsen, ne?
Ja, so wie der Zufall es wollte und wie die Flüchtlingsströme sich sortiert haben. Meine Großmutter ist in Ostholz-Scharmbeck in Niedersachsen gelandet. Mein Vater nach vielen Irrungen und Wirrungen über Rheinhessen und dem Anheuern bei meiner Mutter dann zu seiner Mutter gezogen und mehr oder weniger zufällig bin ich in diesem Ort Ostholz-Scharmbeck in Niedersachsen geboren, denn meine drei Geschwister, die in Friedberg geboren sind, markieren sozusagen noch eine ganz andere Wegstrecke.
Und Sie sagen, nach dem Anheuern bei meiner Mutter, also nachdem die sich kennengelernt haben, oder?
Ja, das ist so eine schöne, das Kennenlernen war was ganz anderes, da war er auch noch verheiratet, insoweit gibt es da noch eine ganz andere Geschichte. Tatsächlich ist es so, er ist als Soldat Richtung Frankreich-Feldzug unterwegs gewesen. Er ist ja vom ersten Kriegstag an uniformiert im Krieg gewesen und war einquartiert bei den Eltern meiner Mutter, also meinen Großeltern in Rheinhessen, weil die auf dem Weg vor Marsch nach Frankreich waren. Und da hat er schon mit meiner Mutter rumgebaggert, so wurde es berichtet, aber er war noch verheiratet. Und diese Verheiratung hat in den 80er Jahren dann nochmal eine Rolle gespielt, weil das war die Familie in der DDR, in der Altmark. Und diese Frau habe ich tatsächlich 1983 in Kalbemilde kennengelernt. Und diese Mutter meiner Halbgeschwister, also die erste Ehefrau meines Vaters, diese Mutter stand vor mir und guckt mich an und fängt an zu heulen. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, aber ich sehe offenkundig meinem Vater so verblüffend ähnlich, was ich natürlich gar nicht weiß, weil ich habe meinen Vater als Kind verloren. Und insoweit sind das so Geschichten, die ich mir erst erarbeiten musste, tatsächlich auch über den Tod hinweg. Denn in der Tat, mein Vater ist in meinen Armen gestorben. Für mich als Kind eine ziemliche Herausforderung gewesen, dass ich ganz alleine zu Hause war, als das Sterben begann und ich in diesem Raum mit meinem Vater erlebt habe, wie auf einmal das Leben von ihm ging. Und als Kind zu erleben, er war schon lange Zeit sehr schwer krank. Und dieser Krankheitsprozess hat dazu geführt, dass ich ihn ja mehr im Krankenhaus erlebt habe, als dann tatsächlich als fröhlichen Vater. Und ich habe dann so einige Erinnerungen, wenn er gute Phasen hatte, wenn er mit seiner Waldzither da gesessen hat und wunderbar Musik machen konnte. Er war hochmusikalisch. Und insoweit ist das so eine Ambivalenz. Und der Zufall wollte es eben, dass er zu seiner Mutter, die wiederum nur durch Zufall, weil sie kam aus Salzwedel, eigentlich ihre Familie kam aus den Masurischen Seen. Ihr eigener Großvater war noch Fischereimeister an den Masurischen Seen. Und dann sieht man, was europäische Geschichte ist und wie Familien sich aufmachten und durch Krieg und durch Flucht und Vertreibung, wohin die Lebenswege dann gegangen sind. Und so bin ich in einem Umfeld in Ostholz-Scharmbeck sozialisiert, in dem die Hochdeutsch gesprochen haben, waren die Fremden. Das waren die Kinder der Flüchtlinge. Die Ureinwohner, die haben richtiges Platt gesprochen und mein Taufpate, mein Patenonkel, der hat auf der Speldel wirklich in diesem Platt seine schauspielerischen Fähigkeiten gezeigt. Das war manchmal lustig, um zu versuchen zu verstehen, was sie da eigentlich erzählen.
Können Sie es? Oder?
Verstehe Sie es weitestgehend. So ein bisschen kann ich das. Kick an, was ist der Himmel so rot, das sind die Engels, die backt das Brot, die backt die ganzen Leckerstuten.
Das klingt aber sehr, sehr original.
Ja, das ist das, was ich als Kind eben noch gelernt habe. Insoweit ist das Interessante, wenn ich Richtung Norddeutschland komme, stellt sich meine Stimme, meine Sprache auch gleich wieder auf Norddeutsch um.
Darf ich noch mal kurz zurückgehen? Wie alt waren Sie, als Ihr Vater 11 starb? Das ist ja wirklich wahnsinnig früh. Haben Sie dadurch, dass Sie das so ganz persönlich erlebt haben, ein ganz spezielles Verhältnis zum Tod? Auch für sich, auch für alles, was um Sie herum jetzt ist?
Der Tod hat mich immer als Realität begleitet. Und interessanterweise habe ich in diesem Sterbeprozess nicht weinen können. Ich habe lange gebraucht, um von meinem Vater Abschied nehmen zu können. Also real habe ich ihn in den Tod begleitet. Tatsächlich habe ich es verweigert, es in mir anzunehmen. Und ich glaube, dass ich auch damit meine Seele geschützt habe. Das hat gedauert, bis ich dann wirklich den Verlust meines Vaters spüren konnte und dann auf die Suche meines Vaters gegangen bin. Also auch die Reise zu den Halbgeschwistern in die DDR war so eine Reise auf der Suche, auf den Spuren meines Vaters.
Ja, das Ansehen, weswegen ich mit Gesprächspartnern darüber rede, ist vorwiegend übers Leben zu reden, aber wir sind sehr schnell beim Tod gelandet. Haben Sie Vorstellungen für sich selbst in Richtung Ende? Ich frage deswegen, weil ich zum Beispiel anbiete, Menschen zu helfen, die Rede ihres Lebens zu schreiben. Also ich sage, Leute, denkt übers Leben nach. Was ist da Interessantes gewesen? Vielleicht sogar Anekdoten und sowas. Und dann aber schon wirklich dem Tod in Anführungsstrichen ins Auge sehend, denn er wird ja kommen. Ne? Da sind wir uns einig, oder?
Aber ich habe aus anderen Gründen mehrfach mich mit der Realität des Todes immer wieder neu auseinandersetzen müssen.
Was war das, wenn ich fragen darf?
Meine beiden Söhne haben Krebs und einer davon war mit seinem Krebs im Heilungsprozess oder im medizinischen Begleitprozess so, dass der entscheidende Satz des Professors war, das Leben ihres Sohnes ist nicht mehr am seidenen Faden, es ist ohne Faden. Und wenn ich ihn heute sehe mit Fröhlichkeit, wenn mir dieser Riese entgegenkommt und mich anstrahlt, dann bin ich immer froh, weil ich habe dann persönlich eine Knochenmarkspende gegeben und habe mich sehr intensiv mit dieser Frage von Leben und Tod immer wieder neu auseinandersetzen müssen. Deswegen ist die Realität, dass auch mein Leben enden wird, eine, die bei mir keine Panik auslöst, keine Sorge auslöst. Ich will für mich immer mein Leben so leben, dass ich nicht mit Hass ausscheide, dass ich nicht offene Dinge habe, offene Rechnungen. Ich bemühe mich, meine Problemfelder, auch Beziehungen zu Menschen, immer so abzuschließen, dass ich auch damit leben kann, dass ich verinnerliche für mich, dass ich auch Enttäuschung, Verbitterung oder Verletzungen trotzdem abschließen kann.
Sie haben mich mal 2016 durch meine Heimatstadt geführt. Das rührte aus einer Moderation in einem Tourismusdialog, wo ich dachte, was erzählt mir denn ein Ministerpräsident, der gar nicht aus Thüringen kommt, über Thüringen. Da musste ich mich ganz schnell revidieren in der Veranstaltung. Ich bin kaum zu Wort gekommen, weil der Mann so viel weiß über Thüringen. Man hat das Gefühl, er hat das gesamte Land verinnerlicht. Und da habe ich erlebt, was Sie auch für eine Beziehung zu den Erfurterinnen und Erfurtern haben. Sie wurden ununterbrochen angesprochen. Also man kann mit dem Mann gar nicht wirklich durch Erfurt laufen. Sie sind ein sehr nahbarer Ministerpräsident, kann man das so sagen?
Ja, aber man kann mit mir durch die Stadt laufen, man muss nur die Zeit haben. Das
wollte ich gerade sagen. Ja, ja, man kommt nicht besonders weit, wenn man nicht genügend Zeit mitbringt.
Das Interessante ist, vor einiger Zeit gab es einen Konflikt zwischen Matthias Döpfner und mir. Da ploppte gerade auf, was Matthias Döpfner für SMS geschrieben hätte. Und eine SMS hieß, im Osten sind entweder alles Kommunisten oder Nazis. Und ich habe dann den ganzen Tag geschimpft, also den halben Tag geschimpft, auch laut und pressetechnisch und sowas. Und am Mittag habe ich gedacht, nee, ich denke, vielleicht hat der nur das in der SMS geschrieben, was viele im Westen denken. Und habe dann gebeten, dass man mir mal einen Kontakt zu ihm herstellt. Und eine halbe Stunde später habe ich mit ihm telefoniert, ihn nach Erfurt eingeladen. Und dann ging es ihm so wie Ihnen. Er ist mit mir durch die Stadt gelaufen, weil ich habe gesagt, ich bitte darum, dass wir genügend Zeit haben. Das Interessante war, niemand hat Matthias Döpfner erkannt, obwohl ganz klar war eigentlich, wer da neben mir läuft. Und ich hatte aber Gelegenheit, ihm meine Stadt zu zeigen. Er hat sich darauf eingelassen und er hat mir dann später mal als Antwort den Springer-Konzern und das Springer-Haus, das Alte und das Neue, gezeigt. Und dann haben wir über sehr viele Dinge geredet, die uns wechselseitig bewegen. Das fand ich ein sich aufeinander einlassen und total spannend. Und Matthias Döpfner hat zumindest eine ganze Menge mitgenommen aus meiner Sicht, wie ich auf dieses Thüringen, dieses Erfurt gucke. Und ich habe nach dem Besuch im Springer-Konzern eine ganze Menge von ihm mitgenommen, weil bei ihm habe ich das erste Mal das Gesamtproblem oder die Gesamtfragestellung zu ChatGPT gesehen. Oh. Weil der hat dann wirklich in meinem Beisein in sein Handy rein diktiert, Matthias Döpfner interviewt Bodo Ramelow und innerhalb von nicht einmal 10 Minuten entstanden 2 Zeitungsseiten Interview von ChatGPT und hat es mir dann hingelegt zum Lesen und ich habe gesagt, davon hätte ich 80% auch so gesagt.
Mhm. Es ist beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend?
Es ist beängstigend, weil ich habe auch in der Zeit ein erstes Interview von MDR gezeigt bekommen, also ein Fernsehinterview mit mir, wo auf einmal zu sehen ist, dass ich ganz seltsame Sachen sage. Die will ich jetzt lieber gar nicht wiederholen. Ich habe, da ich sozusagen mich selber kenne, ein Gefühl dafür gehabt, dass das, was die Lippen machen, nicht ganz stimmt. Aber der Ton war verblüffend. Also wenn es als Radiomeldung gekommen wäre, hätte man gedacht, das wäre ich wirklich selber. Mhm. Und ich habe dann mit denen noch diskutiert, ob das aus alten Tonmaterialien ist, also ob man da was zusammenbaut. Davon war ich bis dahin überzeugt. Und sie haben mir glaubhaft gemacht, nein, das generiert der Computer komplett neu. Mhm. Der kann aus wenigen Schnipseln Originalstimme, komplette Rede, Vorträge erfinden. Und jetzt habe ich gerade wieder bei einem Radiosender NDR Kultur gehört, die Beatles haben Songs gesungen, die sie nie haben singen können, weil sie da gar nicht mehr zusammen waren und die Songs viel später entstanden sind. Also eine reine Erfindung von Computertechnik. Und damit wird deutlich, einerseits wird diese digitale Welt für uns zur Entlastung, aber andererseits beinhaltet sie auch Risiken und neue Herausforderungen, mit denen wir erst lernen müssen, souveräner zu leben.
Wie kann man unter diesen Umständen Politik machen?
Einfach fröhlich weitermachen, das Maß des Authentischseins aufrechterhalten und davon ausgehen, dass auch dazwischen Sachen passieren können, die man gar nicht für glaubwürdig hält. Und wir haben das ja erlebt, in amerikanischen Wahlkämpfen hat das ja schon eine Rolle gespielt. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass man wirklich viel fälschen kann und mit gefälschten Dingen erstmal Stimmungen erzeugt. Mikro-Targeting war für mich ein neues Wort. Das ist mir begegnet, als der Brexit passiert ist. Und da habe ich erstmal gesehen, wie viele Agenturen tatsächlich gekauft, gegen Entgelt eine Kampagne zu fahren, die am Ende zum Brexit geführt hat. Auf einmal geht's da um ganz andere Interessenlagen. Und wenn ich mir angucke, was wir auch gerade erleben, wie viel Einfluss in Deutschland oder in Europa auf rechtsradikale Parteien aus russischen Quellen genommen wird, dann wird mir schon schwummerig. Da muss ich sagen, ja, da geht's um die Grundfragen, weil ich möchte nicht in diesen Weltbildern weder von den Reichsdeutschen oder von Reuß 13 oder dem Kalifat oder irgendwie sowas leben, noch möchte ich ein Frauenbild haben, das so rückwärtsgewandt ist, dass die Frau wieder zur Geburtsmaschine reduziert wird. Das sind ja Dinge, die wir teilweise aus dem AfD-Umfeld oder von den Identitären mittlerweile präsentiert bekommen. Ja. Und das deckt sich wiederum auch mit Weltbildern, die in Russland in der Putin-Administration tatsächlich auch gedacht wird.
Welche Stärke kann man dann noch demonstrieren, wenn man nicht mit diesen Mitteln arbeitet? Wie kommen Sie durch? Ich nehme an, Sie wollen mit sowas nicht arbeiten.
Ich werde einen Bogen um all sowas machen, aber ich neige dazu, mit einer Fröhlichkeit und einer Gelassenheit in diese Themen reinzugehen, weil ich sehe gleichzeitig, dass alles, was künstliche Intelligenz ist, mittlerweile in Massenproduktionen dringend gebraucht wird, um einfach Massenproduktion und Massenproduktionsverarbeitung begleiten zu können. Und ich habe mir erste Forschungszentren angeguckt. Da geht es zum Beispiel um schwer demenzerkrankte Menschen, die mit Hilfe von KI und Sensorik länger alleine leben können. Also länger selbstbestimmt und souverän sein können, trotz der Phasen, in der die Souveränität durch das Krankheitsbild unterbrochen wird. Aber die Frage ist, ob man für all das am Ende ein Heim braucht oder ob man nicht ein höheres Maß an Sicherheit schaffen kann, indem man auch technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Ich war ethisch davon unangenehm berührt, also auch von der Fragestellung. Ich wollte mich erst gar nicht drauf einlassen. Hab's mir dann angeguckt, tatsächlich, da wird in die Schuhe eine Sohle eingelegt, die Sensorik hat, damit man merkt, ob der Mensch steht oder fällt. Ein Ring, der alle Daten über Kreislauf und sonst was liefert. Und eine Sensorik, die einfach nur darauf programmiert ist, dass alle Abläufe normal sind. Und eine Meldung kommt nur, wenn etwas Unnormales passiert. Also dann, wenn dieser Mensch hilflos wird. Mhm. Und erst dann braucht er wirklich Hilfe. Da kommen wir an ethische Fragen, weil das ist Totalkontrolle. Und diese Totalkontrolle hat einen Sinn, nämlich diesem Menschen ein höheres Maß an längerer persönlicher Freiheit zu ermöglichen, auch wenn man nicht immer alles alleine steuern kann, weil auch ein schwer demenzerkrankter Patient hat Phasen, in denen er ganz souverän unterwegs ist. Und ich habe das erlebt in der Familie, wo du dann sagst, ja, ist diese Phase des Ausfalls das, was jetzt das Leben bestimmt, oder ist die Phase des Selbstbestimmtseins das, was das Leben bestimmt? Aber wie viele Menschen müssten wir immer mit unterwegs haben oder wie viele Familien würden daran in die Knie gehen, wenn sie mit dieser Fragestellung ganz alleine sind? Also insoweit will ich kein Heiligtum aus der Technik machen, will nur sagen, diese Technik ist weit mehr wie nur Fälschung oder Hass und Hetze.
Absolut. Also jetzt, da Sie das erzählen, fällt mir ein, meine Eltern waren hier schräg rüber von der Staatskanzlei die letzten Jahre im Heim. Und sowas wäre ja dann alles nicht mehr so nötig, wenn man da anders damit umgehen könnte. Ja, das klingt als ausgesprochen gut.
Weil die Frage auch von solchen Heimen und Zentren ja mittlerweile eine ist, die man neu denken muss. Also diese klassische Trennung, wie wir sie noch kennen, das ist ein Altenheim.
Ja.
Werden wir in Zukunft gar nicht mehr organisieren können, weil bei einer alternden Gesellschaft haben wir die Kapazitäten überhaupt nicht, um nach all den Standards genügend Personal zu haben. Es ist auch gar nicht notwendig, weil ich glaube, wir brauchen ein Pflegezentrum in der Mitte von barrierefreien Wohneinrichtungen, wo die Menschen immer noch selbstbestimmt unterwegs sind.
Und vielleicht die Kita gleich nebenan mit auf dem Gebiet, auf dem
Gelände? Wir haben eine erste in Thüringen. Kita wollen wir doch in Thüringen gar nicht sagen, weil die Welt spricht Kindergarten und Fröbel hat den Kindergarten in Thüringen entwickelt. Also, wir
Sagt
haben
ihr
einen,
überhaupt nie Kita?
Ich sage nie Kita.
Okay, gut.
Also meine Minister, den rutscht es manchmal raus und dann brülle ich von der Seite, die Welt spricht Kindergarten. Es gibt einen Beschluss des Thüringer Landtags, die Welt spricht Kindergarten. Wir haben einen Kindergarten tatsächlich auf dem Dorf, einen Kindergarten und eine Grundschule, die liegt genau gegenüber von einem großen Altenheim. Und da gab es mal eine Notsituation mit der Essensversorgung und aus dieser Notsituation ist was ganz Neues entstanden. Jetzt gehen die Kinder alle zusammen zum Essen in die Alteneinrichtung und die Alten hören die Kinder in ihrem Haus. Es ist ein fröhliches Miteinander in einem Schichtsystem, essen dort genauso die Kinder wie die Bewohner oder die Menschen aus dem Dorf, die alle zum Essen dorthin kommen. Also die Frage, wo ist die Grenze? Was ist Heim und was ist nicht mehr Heim? Verschwimmt dort.
Hm.
Und so haben wir auch hier in Erfurt 2, 3, 4 Häuser mittlerweile, von denen ich weiß, dass das Wohngemeinschaften sind. Und dort ist der mobile Pflegedienst der entscheidende Player und eine Serviceorganisation, die man jederzeit kontaktieren kann.
Na, unter den Umständen kann ich mir dann doch vorstellen, ziemlich alt zu werden. Denn das, was ich hier erlebt habe, ist ein sehr, sehr gutes Heim. Aber Sie kommen eben rein und da sind nur alte Menschen und in oftmals Zuständen, wenn man dann selber alt ist und mit sich zu tun hat, will man das dann nur immer alles sehen. Das heißt, wenn es da eine Mischung gäbe, dann könnte ich mir sowas auch vorstellen.
Das ist so, weil ich glaube, das würde auch die Vitalität auch stärken. Die Niederlanden gehen diesen Weg, in dem die Ertüchtigung jedes Einzelnen als Chance für alle zusammen betrachtet wird. Deswegen ist meine Gesundheitsministerin mit mir zusammen in den Niederlanden gefahren und wir haben uns solche Sachen angeguckt, um uns darauf vorzubereiten. Das ist der Grund, warum wir in Thüringen jetzt die Gesundheitskioske, die ersten 4, die es in Deutschland gibt, sind hier in Thüringen. Das ist gefördert aus unserem Landesprogramm für sozialen Zusammenhalt.
Ja.
Und das sind telemedizinische Zentren. Dort können die älteren Menschen in ihrem Dorf bleiben. Und die dahinterstehende Institution ist die Stiftung Landleben. Vor über 20 Jahren haben die älteren Menschen das Haus abgekauft. Also eine alleinstehende ältere Dame, die in einem riesen Bauernhaus gewohnt hat, was natürlich viel zu groß ist. Aber da das ihr Heimat ist und sie die Heimat nicht verlassen wollte, gab es keinen Ausgang, keine Lösung. Und da hat die Stiftung Landleben Bungalows gebaut, mitten im Dorfzentrum. Und dort sind diese Menschen eingezogen. Und die Stiftung hat die großen Häuser gekauft, den alten Menschen den Bungalow ermöglicht, damit der barrierefrei mitten im Ort ist. Die Anwerbung der Stiftung war so gemacht, dass es möglichst Familien mit Kindern sind. Dieser Ort hat kein Problem mit der Auslastung seines Kindergartens. Das heißt, du hast die alten Leute, die den Ort nicht verlassen haben. Und du hast die jungen Leute, die geworben worden sind, weil die Häuser zu einem vernünftigen Angebot zur Verfügung gestellt worden sind, sogar mit der Muskelhypothek, der Option der Muskelhypothek. Das heißt, es konnte auch unsaniert übernommen werden.
Was ist Muskelhypothek?
Wenn der, der es kauft, selber saniert. Muskelhypothek.
Habe ich noch nie im Leben gehört. Ich sage Ihnen, ich lerne so viel bei meiner Arbeit oder bei dem Vergnügen, was ich jetzt hier gerade mit Ihnen habe. Sie haben gerade mehrfach das Wort selbstbestimmt benutzt. Ich bin eine große Vertreterin des selbstbestimmten Sterbens. Ich sage, ich lebe sehr selbstbestimmt. Alles, was ich tue, will ich auch genauso machen. Also sagen wir mal mit kleinen Abstrichen. Man hat nicht immer 100% Einfluss darauf. Aber jedenfalls, Selbstbestimmung ist ein großes Wort für mich. Steht über allem. Also will ich auch selbstbestimmt sterben. Wenn ich nicht mehr will, dann entscheide ich das. Können Sie sich das für sich auch vorstellen?
Wir haben den Spannungsfall gerade in der Familie. Wir erleben das gerade von einem sehr uns nahestehenden Menschen. Die Angehörigen kümmern sich nicht. Und die Person selber ist schwer erkrankt, wird permanent ins Krankenhaus eingeliefert, wieder rausgetan, wieder eingeliefert, wieder rausgetan. Es ist eine unsägliche Situation, weil auf dieses Momentum passt nichts mehr. Diese Person sagt, ich möchte sterben. Und keiner hört ihm zu. Und ich merke, wie uns, meine Frau und mich, das in die Knie bringt. Also wie sehr wir ratlos sind, weil wir darauf jetzt mal als begleitende Personen in der dritten Kategorie nichts tun können. Wir merken aber, dass er eigentlich gehen möchte. Und deswegen spielt das zwischen meiner Frau und mir eine Rolle. Oder ein zweites Beispiel, das Sterben meiner Mutter, auch das habe ich begleitet. Da kam irgendwann der Krankenhauschef zu mir und sagte, das Leben ihrer Mutter geht zu Ende, sie wird nicht mehr wach werden. Wir möchten von Ihnen die Entscheidung, ob die Maschinen abgestellt werden. Und ich merkte, wie sehr mich das an die Wand geknallt hat. Es hat mich kalt erwischt. Ich habe dann das Glück gehabt, mit meinen Geschwistern darüber reden zu können. Die kamen an dem Abend. Und während wir die Geschwister Familienrat gehalten haben, hat der liebe Gott und meine Mutter entschieden, dass das Thema sich selber erledigt hatte. Sie ist gegangen und wir konnten bei ihr sein. Aber diese Fragestellung, wer entscheidet das? Das ist eine, die tatsächlich mich seit langer Zeit begleitet. Ich finde, dass man das nicht strafrechtlich regeln kann. Es muss eine Selbstbestimmung geben können. Wir müssen aber ethisch aufpassen, dass wir nicht diejenigen, wie in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, also in diesem Fall haben wir einen selbstbestimmten Willen, der klar artikuliert ist. Eigentlich muss daraus etwas resultieren können. Aber ich erlebe eben auch andere Fälle, wo man das Gefühl hat, der Mensch wird nur lästig und es wäre doch nett, wenn der Druck auf ihn so groß wird, dass es dem Leben ein Ende setzt. Und da sag ich mal, eine Gesellschaft, die ein würdiges Sterben nicht ermöglicht. Eine solche Gesellschaft ist eine sehr arme Gesellschaft und deswegen müssen wir uns mit dem selbstbestimmten Sterben, dem selbstbestimmten Abschied nehmen, müssen wir uns auch als Gesellschaft auseinandersetzen und müssen aufhören, das zu glauben über Strafrecht regeln zu können. Der Mensch, der dort in dieser Situation für sich ist, braucht einen guten Rat, der auch funktioniert, der nicht wieder zu noch neuem Leid führt. Mhm. Und der Mensch, der den Rat gibt, darf nicht hinterher die Sorge haben, angezeigt zu werden, dass er gegen seinen Eid verstoßen hat.
Es ist ja letzten Sommer das Gesetz bzw. die drei Gesetzentwürfe, die Vorlagen noch nicht durchgegangen durch den Bundestag. Und doch gibt es ja die Möglichkeit bereits, Sie können sich bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben anmelden, können dort Mitglied werden. Dort kriegen Sie die Beratung durch einen Palliativarzt. Und das ist möglich. Aber das muss man ja auch erstmal alles verbreiten. Das wissen ganz wenige Leute. Und sie denken auch aus meiner Sicht zu spät dran. Wir sind fast gleich alt. Wir sind ja auch in einem Alter, wo es durchaus irgendwann passieren kann. Ich gestehe, ich habe auch noch nichts gemacht, aber ich beschäftige mich ganz, ganz oft damit. Mit, unter anderem durch diesen Podcast.
Ja, aber wenn Sie ebenso dicht dran sind wie an der Fragestellung bei meinem Sohn, nie sollten Eltern an dem Grab ihrer Kinder stehen. Und trotzdem standen wir an der Fragestellung. Und,
ja.
Deswegen sage ich, es ist keine Frage von Lebensalter, es ist eine Frage von Einstellung und der Normalität. Und wir müssen aufpassen, dass wir Geburt und Sterben aus unserem gesellschaftlichen Leben nicht herausdenken. Weil auch Geburt sind wir sehr schnell dabei, es ins Krankenhaus zu denken und es sozusagen hinterher eine freudige Karte zu schicken. Und beim Sterben abzuwarten, bis der Mensch gegangen ist, möglichst im Krankenhaus oder möglichst unsichtbar, keine Ahnung. Und über Tod wird ja nicht geredet. Also über den möglicherweise schönen Abschied, auch darüber muss man reden. Oder einen gruseligen Abschied, auch darüber muss man reden. Und als jemand, der in Erfurt eben das Massaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium sehr dicht erlebt hat, bin ich mit zwei der Toten dort sehr emotional verbunden. Und am 26.04. jeden Jahres gehe ich zu Hans Lippe ans Grab und lege ihm Blumen nieder. Und sein Sterben und das von Frau Dettke haben mich unglaublich beeinflusst, weil deren Lebensende ist durch einen Täter herbeigeführt worden und ihr Sterben war so, dass man diesen Sterbeprozess sehr lange hat hören können. Und die Brutalität ist es, bei der ich sage, über Sterben, wir müssen uns mit Sterben auseinandersetzen.
Absolut. Aber, lieber Herr Ramelow, vorher, bevor gestorben wird, wird ja erstmal weiter regiert, oder?
Ja, das ist so. Also ich habe noch nicht vor, den Löffel abzugeben oder mich damit auseinanderzusetzen. Man muss auch über Sterben lachen können. Ich bin tatsächlich so in Norddeutschland geprägt. In Norddeutschland wird gemeinsam zum Friedhof gegangen, gemeinsam Abschied genommen, aber irgendwann wird auch das Fell versoffen. Wenn man im Teufelsmoor mal an einer Trauerfeier teilgenommen hat, wie ich mehrfach Gelegenheit hatte, dann weiß man auch, ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Tische abgeräumt, dann hat es vorher gutes Essen gegeben und dann knallt es ganz schön im Karton. Also dann wird eben Abschied genommen und dann wird Zoten erzählt und Witze erzählt und auch über den Verstorbenen. Insoweit ist das Lachen auch Teil des Sterbens und des Abschiednehmens. In Spanien habe ich es erlebt, in Madrid, da ist ein Freund von mir durch ein Busunglück zu Tode gekommen und ich habe die Eltern begleitet. Da ist es so, dass es sowas wie Sterbehäuser gibt, also Aufbewahrungsorte, in denen die Familie 3 Tage lang Abschied nimmt. Und ich habe da das Weinen und das Lachen erlebt. Also wenn wieder Familienangehörige kommen, um sich zu verabschieden und erstmal gemeinsam getrauert wird und dann gemeinsam aber auch gelacht wird und gegessen und getrunken wird, da ist der Sarg sichtbar. Und ich fand das für mich eine spannende Erfahrung, Abschied nehmen. Eben nicht nur einfach mal kurz am Friedhof gucken und zu glauben, dass man damit Abschied genommen hätte, sondern auch diese Fähigkeit, Abschied zu nehmen, indem man auch die Stationen des Verabschiedens begleitet. Und dazu gehört eben tatsächlich auch die Beisetzung oder der Trauerakt. Und das kann sehr unterschiedlich sein, mit oder ohne Sarg und die unterschiedlichsten Religionsvorgaben oder gesellschaftlichen Vorgaben. Aber es ist jedes Mal ein Ritual.
Ja.
Und dieses Ritual ist wichtig für uns Lebende.
Jetzt sind Sie von sich persönlich weggegangen. Ich frage nochmal nach, wie soll es bei Ihnen sein?
Wir haben juristisch alles geklärt.
Oh, toll.
Ja, es gibt eine Pflegevollmacht und Patientenverfügung und es ist sogar das Erbe komplett geregelt von meiner Frau und mir, weil wir eine Patchwork-Familie sind und wir zu oft erlebt haben, wie viele Familien sich zerstritten haben über den Tod hinaus. Die Sachen haben wir alle abgeräumt, das ist alles beim Notar hinterlegt und mit Urkunden gepflegt. Unsere Kinder, wir haben 3 Kinder, unsere Kinder waren sichtlich irritiert. Wir haben sie auch alle mitgenommen zum Notar, damit sie wissen, was sie da für Erklärungen abgeben,
ja.
Wer wann gegenüber wem verzichtet und warum. Und dass dann hinterher wirklich unser gemeinsames Vermögen, also alles, was wir an Eigentum haben, auch gerecht an alle 3 verteilt wird und nicht nach der Hierarchie, wer ist zuerst gestorben und wie ist dann die gesetzliche Erbfolge.
Das nicht.
Da wird es dann bei einer Patchwork-Familie immer schwierig. Also das Erbrecht ist immer auf klassische Familien. Eine Ehe, die ein Leben lang hält, mit Kindern aus der gleichen Beziehung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sowas als dauerhaftes Modell gibt, ist doch eher gering.
Ja.
Und deswegen hat sich, glaube ich, das Erbrecht da noch nicht so drauf eingestellt. Aber umgekehrt mit der Patientenverfügung haben auch die 3 Kinder wirklich geschluckt, weil sie damit das erste Mal auch konfrontiert waren zu sagen, was heißt das denn eigentlich, wenn Vater oder Mutter nicht mehr zurechnungsfähig sind, nicht mehr selber entscheiden können und dann der Arzt sagt, ja, was ist denn jetzt nun, Maschine an oder Maschine aus? Darüber haben wir miteinander geredet.
Und dann wird das Fell versoffen, wenn es soweit ist?
Das hoffe ich doch. Also das ist mir dann auch wurscht, weil ich bin dann ja gegangen. Aber ich hoffe, dass die hier ordentlich Feierlaune haben und noch ein paar Zoten über mich erzählen. Alle Geschichten, die ich mein Leben lang erzählt habe, müssen sie nicht wiederholen. Aber es gibt so ein paar Running Gags in der Familie. Davon gehe ich aus, dass die auch nach meinem Ableben erzählt werden.
Würden Sie da zu guter Letzt eine gucken lassen?
Ja, meine Kinder fangen immer mit der Nummer an. Wenn Vater erzählt, als er ins Eis eingebrochen ist, damals war es. Und das Witzige ist, mein Mitarbeiter aus Berlin, der früher schon für mich im Berliner Büro gearbeitet hat und der heute für uns in der Landesvertretung tätig ist, der war jetzt gerade in Ostholz-Scharmbeck, genau in diesem Gasthaus, in dem ich als Kind gesessen habe, nur in der Unterhose, als ich im Eis eingebrochen bin. Und ich musste so lachen, als er das Foto schickte. Das habe ich dann gleich meinen Kindern geschickt. Das Bild, dieses Déjà-vu, jetzt sitzt der da in Melchers Hütte, so heißt das Gasthaus. Und damals war die Tiefebene noch komplett mit Eis bedeckt. Und wir haben als Kinder in der Schule Schlittschuhlaufen gelernt. Und es war klar, das Risiko ist, dass man irgendwo einbricht. Und die Geschichte halten mir meine Kinder immer vor. Und wenn die Tochter dazu kommt, die Patchwork-Familie dazu kommt, wird die Frage gestellt, hat Bodo schon die Geschichte vom Eis erzählt? Und dann grölt schon der ganze Saal.
Schwarz hören.